Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Brutkasten-Talk. Es geht heute um das Thema Kryptowährungen. Da ist in den letzten Monaten wieder einiges passiert und das möchte ich heute diskutieren mit einem Veteranen der österreichischen Blockchain-Szene, Christian Niedermüller. Man kennt ihn einerseits von Smape Capital, man kennt ihn von der Digital Asset Association oder man kennt ihn auch jetzt seit rund 2 Jahren in seiner neuen Rolle als CEO von Blocktrade. Und mit ihm wollen wir heute ein bisschen über die jüngsten Entwicklungen im Krypto Bereich und auch bei Blocktrade diskutieren. Hallo Christian, servus.
Servus Dominik, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Kannst du uns vielleicht einmal ein Update geben, was sich bei dir so getan hat? Wir haben vor einem Jahr ja miteinander mal gesprochen, auch zum Thema Blocktrade. Was hat sich bei dir im letzten Jahr getan?
Bei mir hat sich sehr viel getan. Wir haben Blocktrade komplett umgebaut, eigentlich in einer Nische positioniert, in der Nische in Richtung Gamification Gaming. Wir haben die Blocktrade Arcade gelauncht mit mehr als 1,3 Millionen Plays seit Jahresanfang auf der Exchange. Ja. Und wir haben auch ganz ein interessantes Produkt gestartet, wo wir integriert sind in ein Point-of-Sale-Device, also ein Zahlungsanbieter, der Sky2 heißt, wo Blocktrade als der einzige Krypto-Anbieter oder Krypto-Payment-Dienstleister integriert ist, mit 3 Mega-Vorteilen. Das ist weit günstiger als Mastercard Visa Rails. Es ist super schnell, Direct Settlement mit dem Händler und Direct Cashback Settlement auch mit dem Kunden. Das war ein mega Produkt, das wir da gelauncht haben. Und das ist mit diesen 3 strategischen Pfeilern mehr oder weniger Blockchain, also Krypto, Staking, Spot Trading, Gaming und auch eben Point of Sale, haben wir uns, glaube ich, sehr attraktiv in einer Nische positioniert, in der wir auch sehr erfolgreich sein wollen.
Ja. Einen Schritt zurück einmal, weil es gibt ja vielleicht manche, die Blocktrade noch gar nicht kennen. Ja. Ist eine Börse grundsätzlich aus Luxemburg, wo du seit Anfang 2022 als CEO am Ruder bist, aber auch ein Anteilseigner selber bist.
Genau, also die Holding ist in Luxemburg. Wir haben sogenannte WASPs, also AML-Registrierungen in Estland, Italien und Slowenien. Und der Großteil des Teams sitzt in Estland. Also da sitzen über 50 Leute und der Rest ist auf den Rest der Welt oder auf Europa verteilt. Ja.
Mhm. Du hast jetzt dieses Payment-Thema angesprochen. Also das spielt für euch jetzt künftig auch eine größere Rolle, sage ich einmal.
Definitiv. Wenn du kennst ja auch zum Beispiel Pay with PayPal, diese Integration, das ist definitiv, was für uns der nächste Evolutionsschritt dieser Lösung ist, wo man sagt, okay, Pay with Blocktrade kann ich eigentlich dann mit dieser Lösung, die wir jetzt in einem Point-of-Sale-Device integriert haben, ja, überall in jeden Webshop und Co. integrieren. Und das ist auf jeden Fall ein großes Thema, weil dann kann man mit jedem Asset, den es bei uns gibt, auch überall am Point-of-Sale bezahlen. Also die wollen 100.000 Terminals im nächsten Jahr ausrollen, ja. Und auch natürlich in jeden Webshop das ganz leicht integrieren. Und bezahlen mit Krypto ist schon ein immer größeres Thema. Ja.
Ja, da möchte ich gleich einhaken, weil wenn man zurückdenkt an die Anfangszeiten von Krypto, da war ja noch sehr stark auch teilweise die Erwartung, dass Bitcoin dann die herkömmlichen Fiat-Währungen ersetzen könnte. Später hat sich das ein bisschen gewandelt, auch diese Erwartung, dass es stärker in die Richtung gegangen ist. Bitcoin ist das digitale Gold, andere Kryptowährungen haben andere Use Cases. Und teilweise habe ich dann den Eindruck gewonnen, vom Payment-Thema hat man sich teilweise schon ein bisschen verabschiedet in den großen Narrativen. Ja. Siehst du das also wieder auf uns zukommen oder erstmals eigentlich auch dann wirklich in der Praxis Traction gewinnen?
Also das Bitcoin-Narrativ, wie du richtig sagst, hat sich natürlich komplett verändert von der originalen Idee Peer-to-Peer Payments to Store, zum Store-of-Value, also Werterhalt. Ja. Aber andere, also die Grundsatzfunktionalität des schnellen, finalen Settlements und der Transparenz auch in dem Vorgang des Werttransfers, der ist sehr nach wie vor ungebrochen und Bitcoin hatte den Nachteil, dass es so langsam ist, aber der Code hat sich auch extrem erweitert und verbessert. Aber grundsätzlich, natürlich ist das ein großes Thema. Ja? Also mit auch diese, dass es keine Barrieren gibt und dass du keinen Mittelsmann brauchst eigentlich, ja, das ist natürlich ein großes Thema. Wir sind ja in dem Fall auch wieder ein Mittelsmann, aber es gibt auch genügend Lösungen am Markt, die mehr oder weniger ohne Mittelsmann auskommen und da der Werttransfer oder der Zahlungsvorgang an sich ein sehr interessantes Thema ist in dem Bereich. Ja.
Wenn man jetzt sagt, Kryptowährungen für Payment, welche siehst du da persönlich als attraktiv positioniert?
Naja, da gibt es Hunderte, würde ich sagen. Ja. wie wir jetzt zum Beispiel aufgesetzt haben, geht es nicht mit einem zentralisierten Anbieter, geht es jetzt nicht zwingend darum, mehr oder weniger, wer als Blockchain attraktiv wäre, weil da geht es ja vor allem um Geschwindigkeit und so weiter. Bei uns läuft das zentralisiert ab. Ja. Wenn man jetzt rausgeht, natürlich sind so Namen, die etwas jetzt in den Hintergrund gekommen sind, sei es jetzt Ripple, aber auch jetzt natürlich Solana ist in aller Munde, die haben zwar einige Probleme immer wieder mit ihrer Blockchain, aber das sind natürlich super schnelle Settlement-Systeme, Settlement-Blockchain, ja, und die werden natürlich perfekt geeignet, oder sind perfekt geeignet dafür. Ja.
Wir haben ja jetzt auch eine lange Phase des Kryptowinters hinter uns, aber schon jetzt eigentlich, wenn man sich die Kursentwicklung anschaut, schon wieder eine Zeit lang hinter uns, weil das letzte Jahr war ja wieder recht erfolgreich. Wie habt ihr das gespürt?
Ja, natürlich. Also jetzt, also es ist eine lustige Situation. Wir sehen noch nicht, ich glaube auch andere Exchanges, was ich so gehört habe, ich war diese Woche auf der Paris Blockchain Week und bin nächste Woche auch in Dubai auf der Token 2049. Auch andere sehen noch nicht diesen Hype von 2021 beim letzten All-Time-High von Bitcoin jetzt in den neuen Userzahlen oder Volumina, die getradet werden, obwohl das All-Time-High schon da ist. Das impliziert, dass doch sehr viel mehr institutionelle Nachfrage jetzt schon da ist. Ja? Über die ETFs, die ja Anfang des Jahres in Amerika genehmigt worden sind, 11 an der Zahl, und den Rumors bezüglich Ethereum-ETFs, die vielleicht im Mai, August oder so kommen könnten. Ja. Das ist natürlich, da kommt viel Volumen und Interesse von anderer Seite rein. Also wir merken es auch, dass auch Anfragen über große Bitcoin-Deals und Co. Reinkommen. Also das ist definitiv da. Der Retail-Markt, das sieht man auch in diesem berühmten Suche nach, wo kann ich Bitcoin kaufen und so, das ist auch noch bei Weitem nicht da, wo es dann 2018 war, beziehungsweise auch 2021 war. Ja, von dem her wird das jetzt stärker institutionell oder von anderen Teilnehmern getrieben als vom Retailmarkt.
Ja. Das war ja auch beim letzten Bullmarkt recht interessant, weil das damalige Bitcoin All-Time-High vom vorigen Cycle, was bei 20.000 Dollar circa lag, ist Ende 2020, glaube ich, oder Anfang 2021 überschritten worden, und dann hat es ja auch noch einige Wochen gedauert, bis man wirklich den Eindruck hatte, die breite Masse springt jetzt auf das Thema an, das Retail Money kommt rein. Das heißt aber, du würdest das schon jetzt auch erwarten für die nächsten Wochen, Monate.
Ja, man weiß nie, was rund um das Halving passiert. Es gibt natürlich ein paar Theorien darum. Ja. Das Bitcoin-Halving ist ja jetzt in den nächsten Tagen. Ja. Ich glaube am 15., wenn ich mich nicht irre, 15. April. Ja. Und ja, werden wir sehen, was da passiert. Ja. Also da kann es jetzt auf und ab gehen. Es ist jetzt rund um 70.000 Dollar auf und runter gegangen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir aber da auch entweder einen größeren Ausbruch nach unten sehen oder nach oben. Ja. Werden wir sehen, ja. Aber ich bin sehr, sehr bullish für den Rest des Jahres, dass wir doch die 100.000 Dollar eigentlich dieses Jahr, glaube ich, definitiv durchbrechen werden. Und das wird für den ganzen Markt gut sein.
Und glaubst du, dass dieses alte Muster Bitcoin steigt und dann nachher kommt die Altcoin-Season, dass das auch weiterhin Bestand haben wird?
Ja, man hat schon jetzt, es haben schon sehr viele Altcoins, haben schon wieder angezogen, ja, teilweise. Ja. Man hat auch dieses Jahr ein sehr absurdes Phänomen wieder gesehen, dass die sogenannten Meme-Coins, also mit irgendwelchen lustigen Hundebildern und Co., wo nicht wirklich viel an konzeptioneller Arbeit dahinter steckt, sehr stark performt haben. Ja.
Auch auf Solana vor allem.
Ja, genau. Ja. Und das zeigt, dass die Gier treibt so einen Markt natürlich auch. Da brauchen wir trotz der ganzen Diskussionen rund um die Technologie an sich nicht herumdiskutieren. Die Gier oder das Interesse an der Spekulation treibt so einen Markt natürlich auch, weil er sehr leicht accessible ist. Ja. Man kann sehr leicht eintreten und handeln, ja. Viel leichter als am traditionellen Finanzmarkt immer noch, ja. Obwohl die Mika natürlich auch dafür sorgt, dass die Eintrittsbarrieren höher werden. Aber das führt natürlich dazu, dass so Meme-Coins kommen. Ich glaube, es gibt hunderte Meme-Coins auch schon alleine. Ja. Und das ist natürlich auch etwas, das dieses Jahr schon zu beobachten war. Mhm.
Ja. Ein anderes Thema hast du ja schon angesprochen, die Bitcoin-ETFs. Also jetzt für die, die das nicht so genau verfolgt haben, aber ich glaube, die meisten werden das mitbekommen haben, weil es war das große präsente Thema eigentlich letztes Jahr schon. In den USA sind erstmals Bitcoin-Spot-ETFs genehmigt worden. Und die Erwartung ist ja ein bisschen, dass das auch ermöglichen wird, dass sehr viele institutionelle Gelder jetzt in den Markt reinfließen. Jetzt ist die Frage, für uns in Europa, welche Bedeutung hat das, dass das in den USA jetzt genehmigt wurde, deiner Meinung nach?
Das hat auf jeden Fall, also das hat auf jeden Fall eine sehr große Bedeutung, weil es zeigt, dass mehr oder weniger einer der striktesten Regulatoren es erlaubt hat, dass diese neue Technologie in ein Kapitalmarktprodukt kommt oder gepackt wird. Ja. Und es hat auch eben positive Auswirkungen, weil ein Teil dieser Bitcoin auch physisch gehalten werden muss. Also Coinbase zum Beispiel hat massiv davon profitiert, weil die der Custodian sind für die meisten ETFs. Ja. Was hat das für Auswirkungen auf Europa? Also wir haben ja das positive Element, dass nächstes Jahr MiCA kommt, ja, wo jetzt dann hoffentlich auch bald die genaueren Beschreibungen für Marktteilnehmer wie uns vorhanden sein werden. Und das zusammen mit ETFs zeigt einfach institutionelles Interesse und auch Regelungen, an die man sich halten kann oder an die man sich klarer binden kann. Es wird auch wirklich interessante Euro-Stablecoin-Projekte geben. Es gibt schon ein paar, aber mit sehr großen Unterstützern im Hintergrund. Und das wird schon sehr für sehr, sehr viel institutionelles, weitreichendes Interesse sorgen. Ja, weil wenn du mal ein Euro-Stablecoin hast, dann kannst du natürlich auch viel leichter Transaktionen global machen. Also da gibt es auch sehr viel Interesse für den Industriebetrieb, ja, die in Euro setteln wollen müssen oder in US-Dollar, da hast du dann viel mehr Möglichkeiten, wenn du zwei verschiedene große Währungen in Stablecoins auch hast. Ja.
Mika, du sprichst das jetzt an, die EU-Kryptoregulierung. Wir haben letztes Jahr auch schon ein bisschen drüber geredet. Du bist ja grundsätzlich positiv gestimmt dem Ganzen, hast aber damals schon auch angemerkt, in der Umsetzung der Mitgliedstaaten könnte es möglicherweise ein potenzielles Risiko geben, dass man da versucht, das überzuerfüllen. Ja. Wie blickst du da jetzt drauf?
Ich blicke immer nach wie vor noch ganz was genau gleich drauf, weil wir immer noch nicht, also wir sind ja, unsere Hauptregulierung ist in Estland, ja. Trotz großer Versprechungen wissen wir noch nicht ganz genau, was verlangt wird. Man kann sich nur hypothetisch darauf vorbereiten. Wir bereiten uns zum Beispiel dahingehend darauf vor, dass wir versuchen, alles zu übererfüllen, was potenziell verlangt werden kann, mit ISO-Zertifizierungen, Risikoscoring und so weiter und so fort, dass du einfach ein Setup aufbaust, das immer mehr geht in Richtung Payment Service Provider bzw. E-Money License, ja. Also von den Anforderungen, von den grundsätzlichen, weil wir relativ sicher davon überzeugt sind, dass die Anforderungen relativ hoch sein werden für Crypto Asset Service Provider, wie sie in der MiCA heißen. Und, aber es ist leider noch nicht hundertprozentig klar. Ja. Es soll in den nächsten Wochen klarer werden. Wir warten gespannt darauf, dass wir die genauen Anforderungen erhalten. Ich glaube aber auch leider, dass sie doch teilweise größere unterschiedliche Anforderungen in den Mitgliedsländern geben wird, ja, auch wenn das eigentlich nicht sein sollte. Aber das wird wahrscheinlich so kommen und dann hast du erst recht wieder einen Standortwettbewerb oder eine Wettbewerbsverzerrung.
Ja, genau. Ja, ich möchte noch mal auf die USA zurückkommen, weil da gibt es ja auch ein offenes Thema, das du schon angesprochen hast, die Ethereum-ETFs. Ja. Jetzt zuletzt waren die Meldungen wieder eher so, als würde es so ausschauen, als könnte es im Mai vielleicht noch nicht so weit sein. Man weiß es natürlich nicht ganz genau. Ist deine Erwartung grundsätzlich schon, dass das genehmigt wird? Weil es gibt ja natürlich auch das Argument, Gary Gensler hat eigentlich immer nur Bitcoin wirklich als etwas anderes gesehen, das definitiv jetzt nicht unter das US-Wertpapiergesetz fällt. Ja. Wie ist da deine Erwartungshaltung?
Das ist wirklich schwer abzuschätzen. Ja. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen aus den USA, jetzt auch auf dem Digital Asset Summit in London vor circa einem Monat und auch mit jemandem von BlackRock, die ja 679 ETFs, glaube ich, gefeilt haben und nur einer wurde bis jetzt rejected und die sind ja auch im Prozess jetzt mit dem Ethereum-ETF drinnen. Also warum sollten sie das machen und auch Bitcoin so pushen jetzt? Also wenn sie vielleicht nicht was wissen würden, dass da was passieren könnte oder würde. Ja. Von dem her, das sind schon Indikationen, dass das kommen wird. Ich glaube aber nicht im Mai, sondern potenziell im August. Aber ja, werden wir sehen. Ja.
Also, ja. Es ist ja jetzt auch noch was anderes geschehen mit der Börsenaussicht. Die haben jetzt diese größte dezentrale Börse, Uniswap, einmal avisiert, dass da rechtliche Schritte gegen die drohen könnten. Jetzt war es zuvor einmal ein bisschen ruhiger, was diese rechtlichen Schritte gegen die großen Namen der Kryptobranche angeht. Und jetzt ist da der nächste Schritt gegangen worden oder zumindest einmal in Aussicht gestellt worden. Wie siehst du da das Vorgehen der Börsenaussicht?
Also bei Uniswap verstehe ich es grundsätzlich nicht. Ja, in Europa würden die definitiv nicht als regulierte Einheit reinfallen, weil es geht ja immer darauf an, verwahrt man wirklich Kundengelder oder in dem Fall Kryptowährungen. Ja. Das ist eines der Hauptkriterien, dass man mehr oder weniger in Europa dann unter die Mika fällt. Und das macht die Uniswap eigentlich definitiv nicht. Man loggt sich dezentral ein, ja, und macht dann seine Trades, aber man hat dort nichts liegen bei Uniswap. Ja. Von dem her verstehe ich das nicht wirklich. Das ist mehr so ein Versuch, sich zu finden als Regulator, kommt mir vor. Ja. Also, ja. Okay. Aber die Anbieter auch wie Uniswap sind natürlich hoch alarmiert und sind sehr vorsichtig, was sie machen, wie sie sich darstellen und so weiter und so fort, ja, dass sie nicht irgendwie anstreifen mit dem gesamten Thema. Ja. Du hast ja auch mit Mika kommen ja auch Anforderungen auf das White Paper und so weiter. Also das ist definitiv ein Thema, mit dem sich alle, die in der Szene unterwegs sind, immer stärker beschäftigen müssen, mit Regulatorik und Compliance. Ja.
Ich möchte noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Du bist ja auch bei Smap Capital aktiv. Wenn wir jetzt von der allgemeinen Lage sprechen, jetzt nicht vom Kryptomarkt, sondern was das Funding für Krypto-Startups angeht. Yeah. Wir haben im letzten Jahr doch relativ viel Konsolidierung gesehen, teilweise Übernahmen, Verkäufe. Wie schätzt du denn das ein? Wie ist die Lage für Krypto-Startups aktuell?
Also aktuell ist die Lage wieder sehr bullish. Ja? Also bei Smap sieht man, der Dealflow zieht extrem an, sehr viele hochqualitative Deals. Einige Teams haben wirklich darauf gewartet, dass der Markt anzieht und bullish ist. Sehr gute Deals, aber auch mit dem Marktanzug kommt natürlich viel Blödsinn wieder rein. Ja? Aber sehr hochqualitative Deals. Du siehst auch, wenn man ein paar Jahre in der Szene ist, dass die Teams schon viel professioneller werden. Ja? Und mit professionelleren Teams und auch professionelleren Investoren, die reinkommen, ja, kommen definitiv rein, steigt schon die Qualität, also wie sich Teams präsentieren, wie Projekte aufgesetzt werden. Ja? Und es ist auch dann sehr viel Interesse aktuell da. Also du siehst jetzt seit zwei Monaten circa wieder, dass man sehr schnell unter Druck ist, als Investor in Runden reinzugehen oder reinzukommen. Ja. Also es gibt wieder sehr viele Überzeichnungen von Raises, die sehr schnell voll sind. Ja. Und man muss sich wieder sehr bemühen, als Investor in frühphasige Finanzierungen von Projekten reinzukommen. Ja.
Ich habe kürzlich auch die Zahlen gesehen von The Block, dem Online-Magazin. Die haben veröffentlicht, dass das Crypto-Funding jetzt auf einem 18-Monate-Hoch im März war. Und das steht jetzt auch ein bisschen in Einklang mit dem, was du sagst.
Ja, ja, definitiv. Ja.
Was sind denn deiner Meinung nach jetzt die spannendsten Themen, an denen Crypto-Startups arbeiten können? Also was für Investoren da gerade am interessantesten?
Also es gibt ein paar so Hype-Themen, die jetzt gerade durch die Gassen getrieben werden. Zero Knowledge Proof ist definitiv ein Thema, ja, das sehr aktiv ist. Also das würde jetzt, glaube ich, die Grenze sprengen, wenn ich das erklären würde. Aber das ist mehr oder weniger, ohne dass man wirklich persönlich bestätigt, dass man sich wo einloggt oder ein Dokument hat und dergleichen, kann das bestätigt werden. Das ist ein großes Thema. Das ist als Hype-Wort fast überall bei jedem Projekt in irgendeiner Ausgestaltung mit drinnen oder bei sehr vielen Projekten. Und dann ist auch das Thema AI, wird jetzt auch natürlich immer mehr reingebracht. Also man sieht schon auch, genauso wie es den Blockchain-Hype gegeben hat, den ersten Blockchain-Hype, den richtig großen 2017, 2018, gibt es ja jetzt den AI-Hype. Und das wird jetzt teilweise ein bisschen kombiniert. Ja. Sei es jetzt, dass du siehst, durchaus auch relevante und interessante Projekte, wo das auch richtig Sinn macht, dass du AI und Blockchain kombinierst. Ja. Aber das zum Beispiel ist auch ein großes Thema. Was noch? Ja, nach wie vor alles Mögliche rund um Schnelligkeit, Bridges, Liquidität, ja, wie die mehr oder weniger die Effizienz von Liquidität und Liquiditätssteuerung passieren kann. Das ist ein großes Thema. Ja. Also ja, gibt es sehr viele. Sehr viele Themen, ja.
Gut, kommen wir vielleicht abschließend nochmal zu Blocktrade zurück. Ja. Du hast die drei Pillars quasi schon genannt. Vielleicht kannst du uns auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft geben. Was habt ihr da auf eurer Roadmap? Gibt es da etwas, was du jetzt vielleicht schon sagen kannst, was ihr plant?
Ja, wir nennen das Ganze jetzt Blocktrade Epic für Earn, Play, Invest und Crypto Payment Solutions. Ja. Und über Play und Crypto Payment Solutions habe ich ja am Anfang bereits berichtet, dass das die zwei Eckpfeiler sind. Wir werden auch alles rund um Krypto, also das ist das Earn und Invest. Wir wollen einfach eine Plattform sein, wo du holistisch mehr oder weniger alles, was du machst im Leben oder auch mit Krypto, ja, machen kannst. Ja. Kaufen, verkaufen, das auch anlegen. Es gibt ja genügend Möglichkeiten, wie du sogenannte Renditeprodukte auf der Blockchain mehr oder weniger finden kannst. Die wollen wir sehr einfach zugänglich machen. Und dann natürlich wollen wir sehr viele Kunden und auch Investoren bekommen aus dem Spielebereich. Also wir sind mit 60 Spielen im Austausch aktuell, sind mit 10 in der Vertragsphase, die wir dann auch onboarden. Und da erwarten wir uns zum Beispiel auch viele neue Kunden, ja, auch neue Token, die bei uns gelistet werden, ja, und mehr oder weniger so ein eigenes Ökosystem aufbauen rund um Gaming. Wir haben jetzt auf der Paris Blockchain Week vor 2 Tagen eine große Partnerschaft mit Sui. Das ist auch eine Top 30, Top 40 Blockchain mittlerweile bekannt gegeben. Die sind auch stark im Gaming und auch im Payments-Bereich unterwegs. Ja. Das macht auch sehr viel Sinn. Ja. Wir haben einige andere interessante Partnerschaften, die gerade am Köcheln sind. Ja. Und wollen einfach gut wachsen. Also wir sind letztes Jahr 42% von den Usern her gewachsen, wollen dieses Jahr 80% von den Usern her wachsen. Und ich glaube, das fällt uns in dieser Nische, wenn wir uns da richtig positionieren, kann es das auch gut gelingen. Ja.
Ja, coole Sache. Wir werden das natürlich genau verfolgen, was bei euch da passiert. Du hältst uns auch am Laufenden, nehme ich an. Christian, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einschätzungen heute.
Danke für die Einladung, Dominik.
Danke auch. Danke auch an euch fürs Dabeisein. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es um Themen wie Krypto oder andere Themen aus dem Startup-Ökosystem geht. Bis dann. Ciao. Thank you.